Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, wie immer mit mir im Podcaststudio, Robert Kledorfer, der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger.
Na, das war jetzt mal wieder eine Woche.
Wahnsinn.
Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, vor einer Woche noch die Weltuntergangspoeten, die gesagt haben, der Nasdaq wird komplett vernichtet. Und was macht dann der Nasdaq? Er steigt. Und das war ganz spannend eigentlich, dass er so eine Gegenbewegung gegeben hat, vor allem nach der ganzen Zeit, die wir erlebt haben, endlich mal was Positives. Warum ist das jetzt eigentlich so? Weil wir haben noch immer ein bisschen Corona, wir haben noch immer die Ukraine, die Zinsen sind jetzt auch nicht stark gesunken von den Zentralbanken, die Inflation in Österreich auf Rekordniveau. Robert, warum sind die Anleger jetzt auf einmal optimistisch? Haben die was geraucht oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, sie haben einfach jetzt mal ein bisschen viel Gutlaune und haben die Zinsängste in den USA ein bisschen zur Seite geschoben und Omikron verläuft ja weitestgehend mild. Die Länder beenden nach und nach die Maßnahmen. Österreich bremst da noch ein bisschen, aber auch da geht's voran. Ja, der Ukraine-Konflikt lastet ja dann doch noch ein bisschen auf den Börsen. Für völlige Entwarnung ist es aus meiner Sicht in der Tat noch etwas zu früh. Und wenn ich mir eben, wie du sagtest, die Inflation ansehe, ist ja nicht nur in Österreich auf diesem Rekord hoch, sondern auch in der Eurozone, wie seit 1984, nicht mehr.
Und dazu wieder der Songtipp. Ich habe nachgeschaut, Nummer 1 damals im November 84, weil die Inflation so hoch war, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Da zeigst du mal, wie lang das her ist.
Wahnsinn,
das ist
wirklich episch. Kann ich mich noch gut erinnern. Ja, also Inflation bleibt ein heißes Thema in den USA und in Europa. Und ja, vielleicht machte die EZB im Laufe des Jahres gegen Jahresende doch etwas. Da wird die Frau Lagarde in den nächsten Tagen dann doch ein bisschen was vielleicht dazu sagen.
Aktuell sind Aktien ja noch immer relativ teuer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist noch immer recht hoch. Und wir schauen uns heute ein paar Aktien an. Zum Beispiel Upstart. Eine Aktie, die du wahrscheinlich noch nicht kennen wirst. Oder vielleicht doch?
Nein.
Upstart, ja.
Nein.
Rivian, die kennst du. Tesla, dann Werte wie Siemens und Deutsche Bank. Und wir müssen auch ganz kurz, ganz aktuell reinschauen auf Google und auf PayPal. Google hat ja gestern seine Jahresergebnisse verkündet und sie waren fantastisch. 41% mehr Umsatz. Und der Gewinn pro Aktie von 58 auf 112, quasi verdoppelt, Aktie rauf um 7%. So kann es gehen, so freut man sich. Es kann aber auch gehen wie bei PayPal. Da ist die Aktie um 25% runter, weil nämlich der Umsatz zwar um 17% gestiegen ist, das war weniger als erwartet. Und die Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, waren 30% geringer als erwartet. Und vor allem das Wachstum schwächt sich ab und wie bei allen Wachstumsaktien, es geht immer weniger um die aktuellen Quartalsergebnisse, sondern mehr um die berühmte Guidance, also den Ausblick auf die nächsten Monate. Und der war auch nicht ganz so prickelnd. An der Stelle unser Disclaimer. Die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist du dafür verantwortlich. Wir sind ja für unser eigenes Geld verantwortlich und das fällt uns ja auch nicht immer ganz so einfach. Da haben wir in den letzten Wochen einiges durchgemacht. Und informier dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt. Also Robert, kleiner Blick in die Kristallkugel. Wie wird es mit den Aktien in den nächsten paar Wochen weitergehen?
Ja, ich würde mal sagen turbulent.
Ja, also es kann raufgehen, es kann runtergehen. Ich glaube, jeder, der heute sagt, er kann es vorhersagen.
Nein, es ist prinzipiell natürlich immer ein Blick in die Glaskugel, aber in diesen Tagen, in diesen Zeiten doch noch etwas mehr.
Ist ja die berühmte Frage, wann soll ich einsteigen? Und ich habe mir das zum Spaß einmal angesehen beim Nasdaq. Wenn man am allerschlechtesten Tag eingestiegen wäre beim Nasdaq, das war der 14. März 2000, da war Stevie Wonder schon ein alter Song, ja. Aber da war der schon 16 Jahre alt. Am 14. März 2000 war genau eine Sekunde vom Platzen der berühmten Dotcom-Bubble. Das war die Zeit, als Firmen wie Half.com auf einmal Milliarden wert waren, weil sie die super Idee hatten, hey, wir verkaufen Dinge zum halben Preis und nennen uns Half.com. Also es war wirklich eine geile Zeit. Dann war sie irgendwann vorbei, die Party. Aber selbst wenn du zu dem Zeitpunkt gekauft hast, hättest du bis heute noch immer 5,6% Rendite im Schnitt. Also selbst wenn man ganz, das heißt, selbst wenn man zum blödesten Zeitpunkt eingestiegen wäre im Nasdaq, wäre es trotzdem besser gewesen, als wenn man das Geld aufs gute alte Sparbuch legt. Auf der anderen Seite könnte man sich auch denken, ich habe mich jetzt so lange mit dem Thema Aktien beschäftigt und endlich traue ich mich rüber, ich springe jetzt komplett rein und haue mein gesamtes Erspartes rein, damit ich diesen schweren Schritt hinter mich bringe. Würdest du sowas empfehlen, Robert?
Genau zu dieser Frage haben wir einen Brief nämlich bekommen von einem Hörer, vom Andreas aus Wiener Neudorf. Er schreibt, ich habe vor einem Jahr einen Bausparer mit so wenig Ertrag rausbekommen, das wundert mich jetzt nicht, dass ich mir vorgenommen habe, es nie wieder zu machen. Gut, das kommt vielleicht immer auf die Zinslage an. Momentan würde ich es, wie gesagt, auch nicht machen. Jedenfalls, jetzt habe ich mich erst vor wenigen Monaten dazu durchgerungen, ein Depot zu eröffnen und bin seither unglaublich dankbar, eure Meinung zu diversen Themen zu hören.
Dankeschön.
Danke. Das freut uns, ja. Zu zwei Fragen würde mich eure Meinung brennend interessieren. Zum einen, was spricht dafür, österreichische Aktien zu kaufen, wenn man sie mit den Wachstumswerten der AMIS vergleicht?
Ich unterscheide nicht wirklich zwischen österreichischen Aktien und anderen Aktien. Es gibt nämlich Aktien, die mich interessieren und die mich nicht interessieren. Und wo die jetzt notieren, ist unter Umständen schon spannend aufgrund von politischen Fragen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel in die Türkei investieren, wenn die halt mit der Inflationsbekämpfung, sagen wir es mal freundlich, leichte Probleme haben. Aber ansonsten, ob die Aktie jetzt am Nasdaq ist oder am Dow Jones oder am DAX oder am CAC 40 oder wo auch immer, ist ja heute Gott sei Dank wurscht. Das ist ja das Tolle am digitalen Handeln, dass ich einfach als kleiner Österreicher überall auf der Welt zu relativ vernünftigen Gebühren handeln kann. Und deswegen, ja klar, es gibt auch gute österreichische Aktien, wir haben ab und an auch schon drüber gesprochen im Podcast. Es gibt Menschen, die stehen auf die Postaktie aufgrund der hohen Dividende. Da gibt es ein paar gute Beispiele, aber ich bin nicht auf den österreichischen Markt fokussiert. Wie ist es bei dir, Robert?
Ich zum Teil schon, das hat aber historische Gründe. Ich habe nämlich mit Einzelaktien begonnen am heimischen Markt. Warum? Weil ich diese Titel am besten einfach kenne. Und natürlich besteht dann die Gefahr, dass man zu viel auf ein Pferd setzt. Und in der Fachsprache nennt sich das übrigens Klumpenrisiko. Und als mir dann eines Tages meine Bank dann noch obendrauf ein ATX-Fonds andrehen wollte, wobei mein Depot ohnehin schon sehr Wien-lastig war, habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und dann habe ich mich einfach international ausgebreitet.
Ja, zum Klumpenrisiko, das gibt es ja in zweierlei Hinsicht, nämlich einerseits natürlich in der Frage, habe ich zu viele Eier in einem Korb, wie die Engländer sagen würde, too many eggs in one basket. Also sprich, bin ich nur in Technik aufgestellt oder bin ich nur in Value aufgestellt etc. Sollte man vermeiden. Streuen heißt ja nicht unbedingt die Zahl der Titel, sondern auch welche Titel zueinander. Zum Zweiten auch ein zeitliches Klumpenrisiko, nämlich die Frage des richtigen Timings. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, den Cost-Average-Effekt zu nutzen, sprich herzugehen und immer mit wenig Geld einzusteigen, mit wenig Geld Aktien zu kaufen. Jetzt kann man sagen, na gut, aber was ist mit den Gebühren? Da brauchst du eben einen Broker, der dich dabei nicht ausnimmt. Und dazu wieder der Tipp, wir haben es eh schon ein paar Mal gebracht, die Seite broker-test.at von Andreas Greiner. Bietet aus meiner Sicht die beste Übersicht. Wir bekommen kein Geld von ihm.
Ja, wollte ich
gerade
sagen, es ist keine Werbeeinschaltung. Genau. Wir haben mit dem Herrn Greiner gar nichts zu tun.
Genau, ich kenne ihn gar nicht, aber ich finde seine Seite ist cool. Und wenn er es hört, vielleicht meldet er sich mal.
Ja, warum nicht? Ja.
Gut. Ich bringe zum Thema Cost-Average-Effekt noch ein Beispiel mit unserem, wie soll ich sagen, Podcast-Maskottchen Rivian. Falls du heute neu dabei bist, mit dieser Aktie haben wir schon einiges erlebt. Hör dir einfach die letzten paar Folgen an. Und noch ein Tipp, wenn du mit weniger als 30.000 Euro anfängst, dann würde ich eher in ETFs gehen und nicht in Einzeltitel, weil du sonst relativ schwer so breit streuen kannst, dass du mit vernünftigen Beträgen pro Aktie dabei bist. Also dann vielleicht eher in die ETF-Richtung.
Ja, und unser Hörer Andreas hat noch eine weitere Frage, nämlich wie kann es sein, dass bei einem Börsengang wie zum Beispiel Rivian der Kurs schon nach einer Woche wieder so stark fallen kann? Gibt es da nicht eine Sperrfrist? Beziehungsweise wie kann ich diese umgehen?
Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt natürlich keine Sperrfrist, weil sobald die Aktie in der Börse gehandelt wird, kann sie frei gehandelt werden. Und jeder kann die Aktie kaufen oder verkaufen zu dem Kurs, der gerade aktuell angeboten ist. Insoweit gibt es keine Sperrfrist. Cool wäre es natürlich, wenn man schon dabei wäre, gerade beim Fall Rivian wäre es cool gewesen, bevor die Aktie an die Börse kommt. Aber das ist ja gar nicht so einfach, Robert.
Das ist in der Tat nicht einfach. Man kann natürlich bei der Bank seines Vertrauens oder wo man sein Depot hat, anfangen, ob sie an die Aktien kommen, beziehungsweise geht das auch über den Zweitmarkt, sprich große Brokerhäuser ordern Aktien und geben sie dann mit einem Aufschlag weiter. Bloß ist das in der Praxis dann oft viel schwieriger als gedacht. Die Börsengänge sind zum einen oft überzeichnet und zum anderen kommen dann nur Kunden der Banken zum Zug, die den Börsengang begleiten. Und da kaum wer ein Kunde einer ausländischen Bank ist hier in Österreich, wird es für heimische Kunden dann naturgemäß sehr schwierig.
Zum Beispiel der Börsengang von LG Energy Südkorea letzte Woche, der war, glaube ich, recht schwer für uns zu kaufen gewesen.
Das ist recht schwer. Oder auch Rivian in den USA ist es ja auch nicht sehr einfach.
Aber es steht auch immer mein Angebot, wer uns Tipps und Tricks gibt, wie wir uns vor der IPO, Emission ja, in ausländische Aktien einkaufen können, einfach eine Mail an uns und die Prämie steht, es gibt einen Cappuccino.
Ja. Nein, es ist wirklich ärgerlich, weil man liest immer, wie toll die im Vorfeld bewertet wird und denkt sich, ja, ich würde eh gerne, aber ja, es geht halt nicht.
Ich kann halt nicht, ist halt so. Kommen wir kurz zu Einzelaktien und da starten wir, ich habe schon angekündigt, mit Rivian. Und ich habe mich da sehr geärgert ursprünglich, weil ich bin eingestiegen, die sind runter, dann habe ich nachgekauft, die sind runter, dann habe ich noch einmal nachgekauft und dann sind sie rauf. Ja.
Wo stehen wir aktuell?
Aktuell sind wir etwa bei 67,70 und ich habe es eingekauft zu einem Mittelkurs von 64, weil ich mal mit 85 gekauft habe, dann mit 65 und das meiste mit 54. Also okay. Ich habe sie mir schön gekauft.
Hast du dir schön gekauft? Naja, ich bin ja mit knapp 90 rein und ja.
Hast nicht nachgekauft?
Ich habe nicht nachgekauft, nein. Ich bin jetzt nicht so der Nachkäufer, gerade bei diesem für mich ja doch ein bisschen Experiment.
Ja, aber ich bin halt eingangs reingegangen, wirklich mit 800, 900 Euro.
Okay,
also, ja. Und habe dann wirklich jetzt mit der Zeit meine Position von 3.000 Euro oder was aufgebaut, durch einfaches Nachkaufen. Ja, ich halt auch das Glück habe, einen Broker zu haben, wo ich ja prozentuelle
wenig Zahl.
Gebühren von 1,5% habe circa. Ja. Und insoweit macht es ja Sinn. Kommen wir zum zweiten Elektrobauer, kommen wir zu Tesla. Tesla ist seit dem Tief um 16% rauf, die gute Nachricht, seit Jahresbeginn um 28% im Minus. Und Tesla, ich halte es nach wie vor für eine gute Aktie, nur es ist einfach viel zu teuer. Das Unternehmen ist gut, es funktioniert, es verdient Geld mit Autobau, haben viele nie für möglich gehalten. Aber wenn Tesla zum Beispiel ein ähnliches Kurs-Gewinn-Verhältnis hätte wie Toyota, dann müssten sie 28 Milliarden Gewinn machen. Aktuell sind es 3,5 Milliarden, das ist schon noch ein großes Stück Weg. Jetzt hat Tesla in der vergangenen Zeit immer tolle Wachstumsraten gehabt, aber irgendwann einmal wird es halt in absoluten Zahlen schwierig, diese Wachstumsraten zu halten. Und deswegen bin ich jetzt nicht der Riesenfan der Tesla-Aktie aktuell, wobei es an sich ein gutes Unternehmen ist. Und Robert, ich nehme an, du auch nicht.
Ich auch nicht. Nein, ich habe vielmehr ein Auge auf VW geworfen. Ich habe jetzt eine Order bei 180 Euro stehen. Derzeit liegt die Aktie ein bisschen noch drüber, so bei ungefähr 185. War auch nur kurzzeitig unter 180. Ich bleibe da jetzt ein bisschen noch dran. Konkret spreche ich hier übrigens von der Vorzugsaktie. Was ist das eigentlich? Vor allem in Deutschland geben Unternehmen gerne zwei Arten von Aktien heraus. Vorzugs- und Stammaktien. Generell notieren Vorzugsaktien tiefer als Stammaktien und sie zahlen eine höhere Dividende. Allerdings, und das ist jetzt das große Manko, es gibt kein Mitspracherecht.
Das finde ich total schlimm. Ich hätte gerne vorgeschlagen, dass VW ein paar neue Autos auf den Markt bringt. Das kann ich jetzt nicht tun.
Ja, und deswegen ist das ja eigentlich den Kleinanlegern völlig egal, weil das ist so eine große Bude mit so vielen Aktien draußen. Das heißt, wenn ich jetzt auch um 3 Millionen Euro mich einkaufen würde, könnte ich da kein einziges Auto bewegen. Und daher nimmt man halt die Vorzugsaktie als Kleinanleger.
Ich bin auch ein Fan von VW und finde, dass die im Elektroautobau extrem gut aufgeholt haben, nach einer relativ langen Phase of Denial, wo sie gesagt haben, das geht alles nicht. Aber was sie jetzt an den Markt bringen und ausrollen über einen Konzern, habe ich eh schon mal gesagt,
ist ja, alles fein. Ja, der Dies macht da, glaube ich, einen ganz guten Job und muss halt nur die Betriebsräte und die großen Eigentümer dazu bringen, ihm dazu folgen.
Kommen wir zu Upstart. Ich habe es vorher schon angekündigt. Das ist eine US-Firma und zwar eine Tech-Firma. Sie haben ein tolles Geschäftsmodell. Sie bewerten nämlich das Kreditausfallsrisiko von Kreditnehmern auf eine neue Art. Das heißt, ihre Kunden sind Banken, die davon profitieren, wenn sie Kredite vergeben an Kunden, die sie dann auch zurückzahlen können. Am Ende des Tages und gerade jetzt im Zeitalter von steigenden Zinsen ist das natürlich ein größeres Thema, weil die Chance, dass die Kredite ausfallen, natürlich höher werden, wenn das Zinsniveau steigt. Und Upstart hat da mit Artificial Intelligence eine Art Secret Sauce kreiert und bislang zeigen die Ergebnisse, dass sie viel bessere Treffsicherheit haben als die traditionellen Kreditratings. Schauen wir mal kurz auf die Zahlen. Sie machen schon ein bisschen Gewinn. Sie haben ein Kursgewinnverhältnis von, und Robert, jetzt musst du ganz tapfer sein, 102.
Das ist aber, ja rekordverdächtig.
Das ist viel. Ich gebe zu, das ist viel, aber Rivian hat gar keins, weil die haben Verluste, also deswegen. Wachstumsraten aber von jenseits der 200% beim Gewinn, also eine klassische Wachstumsaktie von der Bewertung her, aber mit zwei Vorteilen. Erstens, sie haben Gewinn, das heißt, sie investieren sich bereits über den internen Cashflow, das heißt, sie sind selber nicht angewiesen darauf, höhere Zinsen in Kauf zu nehmen, wenn sie Kredite aufnehmen. Das zweite ist, dass sie eben aufgrund des Marktumfeldes von steigenden Zinsen profitieren können, weil die Banken eher eine bessere Kreditbewertung brauchen werden. Und diese Aktie ist der echte Aufzug. Sie stand schon über $300, da habe ich ein paar verkauft. Sie stand auf 100, da habe ich nachgekauft. Dann war sie 85, dann habe ich nochmal nachgekauft. Und jetzt steht sie wieder ein bisschen über 100. Von 9 Analysten im Jänner gibt es eine Strong Buy, 5 Buy, 2 Hold und einer Sale. Also in Summe ein ganz positives Bild.
Ich drücke dir die Daumen.
Das ist total nett. Apropos Wachstum, Robert, du wolltest ja noch was über den chinesischen Aktienmarkt erzählen. Gerade jetzt, wo die Olympischen Spiele kommen, kann man dort Skifahren auf schmalen Schneebändern, die wirklich skurril aussehen. Ich habe die ersten Fotos gesehen. Üble Sache irgendwie, visuell.
Ja, solange man überhaupt einreisen kann, ne? Das ist ja auch
richtig,
ein Problem.
Aber das Schöne ist, zum Kauf einer chinesischen Aktie muss ich ja nicht einreisen, die kann ich auch OTC an der Nasdaq kaufen, wie ich es gemacht habe bei einigen Aktien. Also Robert, chinesische Aktien, ja oder nein?
Chinesische Aktien, ja oder nein? Wir besprechen das jetzt nicht nur wegen den Olympischen Spielen, die jetzt beginnen, sondern auch, weil das Land beginnt ja nach dem chinesischen Kalender das Jahr des Tigers.
Das freut mich und das heißt, dass die Aktien alle gestreift werden, oder?
Nein, der Tiger steht unter anderem für Energie und Tatendrang. Und Energie könnten Chinas Aktienmärkte in der Tat gebrauchen, lieber Rüdiger. In Hongkong fiel der Hang Seng Index im Vorjahr 14%, der Shanghai Composite Index konnte nur um 5% zulegen. Das war im internationalen Vergleich sehr mäßig. Die Gründe für Hongkongs Abschneiden liegen ja auf der Hand, die politischen Turbulenzen. An den Börsen Festland Chinas waren es die verstärkten Einflüsse des Staats auf die chinesischen Konzerne und natürlich die Immobilienkrise, Stichwort Evergrande.
Ja genau, das hatten wir auch schon öfters dabei. Also in Summe eine Börse, die extrem viele Probleme zu tragen hatte. Aber wie sieht das heuer aus? Werden diese Probleme weniger werden?
Naja, der Hang Seng ist jetzt zumindest wieder 1% im Plus. In Shanghai ging es allerdings wieder 7% hinunter bis dato. Die Gründe dafür, die Immobilienblase steht noch immer im Raum und ebenso die Zinspolitik. Jetzt allerdings nicht zwingend die chinesische Zinspolitik. Das Wachstum im Land ist nach offiziellen Zahlen zwar sehr robust gewesen im Vorjahr mit 8%, offizielle Zahlen. Heuer und kommendes Jahr werden es aber nur wohl 5% sein. Und das ist viel zu wenig für China. Und China hat daher bereits die Zinsen gesenkt, was an und für sich gut ist für Aktienmärkte. Zugleich allerdings, und das ist sehr witzig, China hatte ja bereits die Zinsen gesenkt und warnte zugleich die Fed, dass diese die Zinsen erhöht.
Also China möchte die Zinspolitik der Fed beeinflussen.
Ja, man kann es verlangen, man kann es fordern, wie realistisch das dann ist.
Ja, auf der anderen Seite gibt es einen großen Grund dafür für China. China hätte auch ein unmittelbares Problem von höheren US-Zinsen. Abgesehen davon, dass vielleicht Konsumenten weniger Geld haben, weniger einkaufen.
Ja.
Aber China hält doch wahnsinnig viele US-amerikanische Anleihen.
Ja,
und die natürlich, wenn sie mit geringeren Zinsen ausgegeben werden und die Zinsen jetzt steigen, dann fallen die alten Anleihen so weit, bis sie im Realzins dementsprechen, was irgendwann jetzt aktuell ausgegeben wird. Und das heißt, wenn ich die Anleihe jetzt schon habe, blöde Geschichte, dann habe ich nachher weniger Geld.
Die Chinesen sind sehr stark in US-Anleihen investiert.
Diese Schulden werden weniger wert, wenn die Amerikaner jetzt die Zinsen erhöhen. Und das gefällt ihnen auch nicht. Bevor wir zu zwei deutschen Aktienschwergewichten kommen, zu was ganz anderem. Viele Analysten raten gerade jetzt dazu, Rohstoffe dem Portfolio beizumengen. Also sich ein bisschen Kupfer in den Safe zu legen. Aber es geht vielleicht auch anders, nämlich mit ETFs. Was kann man da tun, Robert?
Ja, man kann natürlich Rohstoffe direkt kaufen, das ist halt nicht so einfach. Weil Goldbahn kann man sich kaufen, jetzt ein Stück Kupferkabel oder ein Stück
Eisenbahnschiene
vielleicht.
Kauft man sich dauernd, aber nicht als Geldanlage.
Ja, es ist ein bisschen problematisch. Gold muss man ja dann noch in einen Safe legen am besten. Einfacher geht es dann natürlich am großen Geldmarkt da zu investieren. Und das geht vor allem preisgünstig über Investmentfonds oder ETFs. Die hatten wir ja schon mal besprochen, Exchange-Traded Funds genannt. ETFs auf Rohstoffindizes handeln zum einen mit Terminkontrakten für Rohstoffe und zu Diversifikationszwecken sind sie meist an vielen verschiedenen Rohstoffen gleichzeitig beteiligt. Also das heißt jetzt nicht nur Gold und Öl und so weiter, das kann auch zu Agrarrohstoffen kommen und umso besser ist es, wenn da mehr drinnen ist in so einem Basket. Und dann gibt es noch Indexfonds, da sind Aktien von Unternehmen drin, die im Rohstoffgeschäft tätig sind. Und auch hier gilt, je breiter, desto besser. Ihnen allen gemein ist es, dass sie sehr günstig sind, die Managementgebühr beträgt maximal 1% im Jahr. Zu beachten ist allerdings, dass sie meist in Dollar notieren, weil die Rohstoffe selbst ja auch in Dollar notieren. Es gibt also ein gewisses Währungsrisiko und sie sind oft hohen Schwankungen ausgesetzt. Aktuell sind sie aus meiner Sicht eine Überlegung wert, weil Rohstoffe generell heiß begehrt sind, vor allem Industriemetalle, ich sage jetzt wieder mal Elektroautos. Zum anderen natürlich bei hoher Inflation sind sie generell ein gutes Mittel zur Diversifikation. Rüdiger, bist du eigentlich in einen Rohstoff-ETF investiert?
Nein, noch nicht, aber ich überlege es mir als Beimengung, genau in Größenordnung vielleicht 5%, 7% vom Portfolio, das zu machen.
Wenn ihr da draußen Tipps habt für einen guten Rohstoff-ETF, lasst es uns wissen und wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen irgendwann mal ein paar Kandidaten vorstellen.
Genau, und die Tipps immer an ziemlichgutveranlagt@kurier.at schicken, weil das ist unsere E-Mail-Adresse, ziemlichgutveranlagt in einem durch @kurier.at.
Und auch natürlich Fragen.
Damit zu zwei deutschen Schwergewichten, nämlich Siemens. Die haben in den letzten Tagen geradezu eine Flut an positiven Bewertungen bekommen. 11 kaufen, 2 halten, 1 verkaufen. Ich bin mal mit ein paar Stück reingegangen. Kursziel im Schnitt bei 160, aktuell bei 140. Das ist etwa 15% bis zum Kursziel. Und das Zweite, was auch letzte Woche schon für Aufsehen gesorgt hat, die Deutsche Bank. Die hat nämlich das erste Mal wieder Gewinn gemacht, nämlich 2 Milliarden. Im Jahr davor waren es mickrige 113 Millionen, also eine schwarze Null eigentlich bei der Bilanzsumme der Bank. Die Analysten sind aber trotzdem nicht völlig überzeugt. Wir haben 5-mal kaufen und 5-mal halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 13 Euro aber nur knapp über dem aktuellen Kurs. Dafür werden ab diesem Jahr wieder Dividenden gezahlt, nämlich 2,77%. Vielleicht was für dich, du alter Dividendenritter.
Ich habe schon zu viel Banktitel.
Und das soll sich dann auf knapp 4% steigern bis 2025. Aber wenn die Zinsen so steigen wie jetzt, sind 4% auch nicht so sexy, wie sie heute klingen. Aber vielleicht steigt dann ja auch wieder die Dividende, weil die Bank ja dann auch besser verdient bei höheren Zinsen. Im Allgemeinen geht man davon aus. Mir hat die UniCredit besser gefallen. Die hat nämlich nur positive Bewertungen gehabt. Und steht bei 14, hat den Kursziel bei 18 und 22% plus, werden daher vorhergesagt. Und deswegen bin ich ganz leicht bei der UniCredit eingestiegen.
Okay, das hätte ich mir nicht getraut. Aber wir werden es ja dann bald sehen, ob der Deal aufgeht.
Nämlich nächste Woche, dann kannst du wieder von uns zählen. Da sind wir wieder für dich da. Noch ein Tipp, du kannst diesen Podcast bei allen großen Podcast-Plattformen dieser Welt hören, von Spotify bis Apple und Google. Aber zuerst gibt's ihn immer bei uns, bei kurier.at und kronehit.at. Und du kannst ihn natürlich auch bei vielen Podcast-Plattformen abonnieren. Bis nächste Woche, da sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.